Das Ganze öffnet natürlich so ein bisschen einen neuen Blickwinkel auf die Dinge. Und jetzt stehen wir mit Landwirtschaft natürlich auch wieder quasi als Fundament unserer Lebensgrundlage da. Und das war, glaube ich, vielen lange Zeit nicht bewusst, weil wir im Überfluss leben, gelebt haben, immer noch leben natürlich. Oder die große Sorge der Verbraucherschaft, ne? Was passiert mit meinem eigenen Erbgut, wenn ich jetzt gentechnisch veränderte Pflanzen esse? Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also natürlich sind überall Gene drin, und ob die jetzt durch eine Mutation entstehen oder neu entstehen oder sich zusammensetzen oder durch die Gentechnik, spielt im Endeffekt keine Rolle.
Wir haben ja in Deutschland nicht so viel Tiere. Wir haben aber regional Verteilungsprobleme, was die Gülle angeht. Da brauchen wir wieder Innovationen, ne?
Ja, das Ganze transportwürdig machen.
Kurzum, der Beruf des Landwirts ist nichts Einfaches, das ist auch nichts, was jeder kann,
ja,
sondern es ist wirklich eine Profession für sich. Und weil es nur noch so wenige gibt, die das machen, wäre es schön, wenn es in Zukunft noch mal ein paar mehr wären, die einfach mitmachen.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Herzlich willkommen heute zur Zukunftsmusik, dem Podcast, wo es darum geht, wie die Zukunft aussieht. Aber dazu gehört auch ein bisschen zu schauen, wie sieht es natürlich heute aus. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute. Eine junge Frau sitzt mir gegenüber. Das ist die Marie Hoffmann, und die ist mit einem ähnlichen Werdegang ausgestattet wie ich, natürlich viel, viel jünger, und ist tatsächlich aus der Landwirtschaft, hat Landwirtschaft studiert und ist eine ganz bekannte Influencerin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, Carina.
Ist Influencerin eigentlich eine Berufsbezeichnung?
Also ich bezeichne mich tatsächlich selber nicht so, weil die Leute irgendwie schon ein bisschen negative Assoziationen teilweise mit Influencern haben oder zumindest irgendwie, sage ich mal, was im Beauty-Bereich damit verbinden. Ich sag immer, ich bin mache Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft. Ich finde, das klingt runder. Und man kann sich was drunter vorstellen.
Wie kam das denn dazu?
Irgendwann im Studium oder auch generell, als ich in der Landwirtschaft gearbeitet habe, habe ich mir irgendwann gedacht, wir müssen ein bisschen was fürs Image der Landwirte tun, denn das ist doch teilweise oder in der breiten Bevölkerung sehr, sehr negativ konnotiert und oft einfach zu Unrecht oder resultiert aus Unwissenheit. Und da habe ich gedacht, ich mache das ganz sachlich. Ich möchte nicht unbedingt wertend daran gehen, sondern einfach sachlich die Abläufe in der Landwirtschaft erklären. Und das kam sehr gut an und ist ziemlich schnell ziemlich groß geworden.
Ich finde das total spannend, weil das Thema Landwirtschaft ist ja für die, die es betreiben, was ganz normal ist, was selbstverständlich ist. Es ist ja harte Arbeit. Kein Tag ist wie der andere, nicht alles gelingt, manchmal verhagelt einem die Ernte ganz kurz, bevor man sie einfahren kann, manchmal wird ein Tier krank, obwohl man tatsächlich ja wirklich jeden Tag rund um die Uhr auch im Stall ist und da ist, wenn man Tierhalter ist. Man kann nicht alles vermeiden, was schlecht läuft, aber jeder Landwirt und jede Landwirtin ist ja erstmal bemüht, alles richtig zu machen und gut zu machen, hat einen Auftrag, die Menschen zu versorgen, zu ernähren. Das ist ja das, was mich getrieben hat, auch bis hierher dann etwas verbessern zu wollen. Das ist ja das auch, was dich treibt.
Ja.
Aber du kommst selbst gar nicht direkt vom Hof, oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, richtig. Wir haben keinen Betrieb zu Hause, auch meine Eltern haben keinen Betrieb. Mein Großvater war damals Vorsitzender vom Landwirtschaftszentrum Haus Düsse, was ja die Versuchs- und Bildungsstätte der Landwirtschaftskammer NRW ist. Und durch den bin ich dann auch irgendwie an die Landwirtschaft gekommen. Der hat mich als Kind, auch als er selber schon pensioniert war, immer mitgenommen. Wir waren viel im Schweinestall, aber auch beim Treckerfahren. Und dann habe ich sehr, sehr schnell eine Begeisterung dafür entwickelt. Natürlich auch insbesondere für die Arbeit mit den Tieren, aber auch für den Pflanzenbau und den Ackerbau.
Das ist ja wirklich kein selbstverständlicher Weg, wenn man dann von außen reinkommt. Und wahrscheinlich hattest du ja dann auch Eltern, die erstmal überrascht waren,
ja,
als du gesagt hast, jetzt wird's die Landwirtschaft mit genau meinem Studiengang. Weil es eben nicht selbstverständlich ist. Wie war das bei dir? War das so, oder?
Ja, das war so, absolut.
Habe ich jetzt Vorurteile?
Nein. Meine Mama ist Grundschullehrerin, die hat auch nicht den landwirtschaftlichen Weg eingeschlagen. Wir hatten aber selber schon immer Pferde und Tiere generell, einen Hund, eine Katze. Und ich habe dann als Kind und als Jugendliche ganz viel auf landwirtschaftlichen Betrieben bei uns in der Soesterbörde ausgeholfen, Praktika gemacht, gearbeitet, bei der Ernte geholfen und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte das Ganze vertiefen, ich möchte noch mehr darüber erfahren und habe dann gesagt, ich studiere das. Bin dann die ersten 2 Semester im Bachelor nach Bonn gegangen und bin dann aber zurückgekehrt in die Heimat nach Soest. Da kann man ja auch Landwirtschaft studieren. Und habe gesagt, da kann ich auch halt die Praxis mit der Theorie verknüpfen und das Gelernte auch wirklich anwenden. Und das habe ich bis heute nicht bereut und bin jetzt quasi fast fertig mit dem Master und hoffe, dass ich dann noch eine Promotion anschließen kann.
Wow, Respekt. Also, dann geht's auch weiter. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann die von Menschen, die ja eigentlich nicht direkt in der Landwirtschaft arbeiten, die in ihrem Leben nicht das Glück hatten wie du, dann durch den Opa Kontakt zu haben und mal in den Stall zu kommen, auf dem Trecker mitzufahren und die so einen anderen Blick auf Landwirtschaft haben. Und das ist ja die Masse der Bevölkerung heute, die überhaupt nicht mehr weiß, wie diese Prozesse funktionieren. Und daher kommt, glaube ich, ganz, ganz viel dieses Missverständnisses. Und mich hat das auch immer getrieben, schon sehr, sehr früh Öffentlichkeitsarbeit zu forcieren. Jeder da, wo er kann. Damals, zu meiner Zeit, gab's Facebook. Ja, das war in den Anfängen. Aber tatsächlich kam ja erst die Möglichkeit, über soziale Netzwerke in der Art zu kommunizieren, wie man darüber heute kommuniziert, ein bisschen später. Und du hast das dann genutzt. Das war ja aber auch erstmal ein mutiger Schritt, sein Leben da öffentlich zu machen, ein Stück weit.
Ja, obwohl ich tatsächlich einiges aus meinem Privatleben gar nicht so sehr in den Fokus stelle, sondern eher die Sachverhalte in der Landwirtschaft versuche in den Fokus zu stellen. Und das bietet natürlich auch ein bisschen Schutz, aber natürlich, man steht mit seiner Person in der Öffentlichkeit, absolut. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich eine der letzten aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, die Instagram hatte und alle immer, ja komm Marie, mach dir doch mal Instagram. Und ich so, nee, mir reicht Facebook eigentlich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, eigentlich habe ich ja Sachen, über die ich berichten kann, was auch spannend ist, was nicht nur irgendwie ein schönes Selfie oder so ist, sondern auch mal wirklich, wo ich videografisch Leute mitnehmen kann. Und das hat sehr viele Leute irgendwie, also vor allem auch Verbraucher, begeistert. Und die sind heute nach wie vor treue Follower. Und das freut mich natürlich umso mehr, wenn es Leute sind, die eben nicht aus der Landwirtschaft kommen.
Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil dir folgen ja wahrscheinlich, und davon ist auszugehen, nicht nur Landwirte, die finden das natürlich toll, wenn jemand Öffentlichkeitsarbeit auf eine Art und Weise macht, die einfach versucht, Sachverhalte aufzuklären, mal sachlich darzustellen, ne, warum muss man denn auch Pflanzenschutz betreiben, warum muss man denn auch düngen, aber warum ist auch eine vernünftige Bodenbearbeitung wichtig auf dem Acker, warum macht es einen Unterschied, welchen Samen man aussät, warum säen Landwirte überhaupt aus, da fängt es ja manchmal schon an.
Ja.
Ne? Und genau dieselben Fragen im Stall, das einfach mal sich die Zeit zu nehmen und das auch sachlich darzustellen, das ist ja, ein mega Angebot. Und wenn es auf der anderen Seite Verbraucher gibt, die dann sagen, Mensch, cool, das interessiert mich, das ist auch super aufgearbeitet und der folge ich gern, weil es Spaß macht und man dadurch aufklärt, dann leistet man ja einen Beitrag, aber macht sich natürlich auch öffentlich und angreifbar. Was würdest du heute so sagen? Passiert beides oder ist es tatsächlich diese Aufklärungsarbeit erfolgreich? Kommen kritische Rückfragen? Kommen vielleicht auch Themenwünsche?
Ja, absolut, alles. Also ich kriege ganz viel positives Feedback, auch vor allem von Verbrauchern, die sagen, ey cool, du beleuchtest das wirklich mal so, dass ich das verstehe und das sind Sachverhalte, die ich vorher noch nicht hinterfragt habe. Und eigentlich geht uns Landwirtschaft ja alle an, denn wir alle essen tagtäglich Produkte aus der Landwirtschaft, konsumieren Produkte aus der Landwirtschaft und so werden wir eigentlich ja auch jeden Tag damit konfrontiert. Und wir müssen uns ja, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um Zukunft geht, müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen, wo kommen unsere Lebensmittel her und wie werden sie produziert. Und da sind sehr viele sehr, sehr dankbar. Aber natürlich, dadurch, dass ich auch immer sehr kritische Themen anspreche, sei es beispielsweise der Ferkelschutzkorb im Saunenbereich oder das Thema Kükentöten, was steckt dahinter, was sind die Konsequenzen, dann kommen natürlich sehr viele kritische Stimmen auch, was aber auch bereichernd ist, denn es entstehen Diskussionen unter den Beiträgen, viele können sich einbringen und es schafft eine Plattform, um Landwirte und Verbraucher auch miteinander ins Gespräch zu bringen und das finde ich doch sehr bereichernd und deswegen gehören auch die kritischen Stimmen dazu und sind herzlich willkommen, wenn sie natürlich nicht beleidigend werden. Das gibt's auch in Ausnahmefällen, aber dann blockiert man Leute oder wie auch immer. Aber ansonsten, ja, absolute Bereicherung.
Genau, und das muss ja der Kern sein. Also der Kern muss ja sein, dass wir wieder lernen, miteinander zu diskutieren. Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so wichtig waren, werden jetzt umso wichtiger, weil die Herausforderungen so groß sind. Unsere Gesellschaft, die verändert sich ja wahnsinnig. Es ist eine Generation sehr, sehr bewusst, auch für das, Gott sei Dank, endlich bewusst dafür, dass man nachhaltig sein muss, dass Nachhaltigkeit dazugehört. Es ist eine Generation jetzt aber auch, die sehr große Aufgaben vor sich hat. Thema Welternährung spielt auf einmal nochmal eine Rolle. Hätten wir nie gedacht, glaube ich. In Deutschland sind unsere Regale voll. Und aber auch hier merken die Leute gerade ganz aktuell, wenn sie einkaufen gehen, dass dieser Systemkrieg, der geführt wird, der im Prinzip ja noch viel mehr ist als ein Angriff nur auf die Ukraine von Russland, sondern es ist ein Angriff auch auf uns, auf unsere Versorgungslage. Das spüren wir gerade, weil auch heute aktuell die zweite Gasnotfallstufe ausgerufen werden musste und das natürlich Konsequenzen hat auf die Preisentwicklung, auf die Inflation. Das sind bei uns Leute, die drunter leiden, aber es sind auch weltweit Leute, die einfach schon vor der Existenznot selbst stehen, die hungern, die am Hunger sterben werden, weil dieser Krieg ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine neue Lage. Die ist keine Chance, also das ist, glaube ich, das falsche Wort in dem Fall für Landwirtschaft, aber diesen Auftrag, jetzt noch schneller, noch besser zu werden. Siehst du das ähnlich oder wie kriegt man das jetzt kommuniziert?
Doch, was passieren absolut. Muss? Also das Ganze öffnet natürlich so ein bisschen einen neuen Blickwinkel auf die Dinge und jetzt stehen wir mit Landwirtschaft natürlich auch wieder quasi als Fundament unserer Lebensgrundlage da. Und das war, glaube ich, vielen lange Zeit nicht bewusst, weil wir im Überfluss leben, gelebt haben, immer noch leben natürlich, wie in der westlichen Welt. Aber dadurch, dass wir jetzt sehen, was in der Ukraine passiert, glaube ich, besinnen wir uns langsam mal wieder so auf die Grundlage unseres Lebens. Und das ist eben, sind Lebensmittel, natürlich ist auch die Landwirtschaft. Und wir müssen jetzt natürlich irgendwie zusehen, dass wir mit neuen Technologien, seien es neue Züchtungsmethoden, aber auch neue Techniken und so weiter, da einerseits natürlich nachhaltiger werden, aber der alles entscheidende Faktor ist auch eben die Zeit. Also wir müssen natürlich ressourcenschonend irgendwie schnell zu einer Lösung finden und können nicht auf klassische Züchtungsverfahren, die teilweise bis zu 15 Jahre andauern, bis so eine neue Sorte auf den Markt kommt, warten. Und da sehe ich natürlich auf jeden Fall solche Methoden als Chance, wenn es natürlich richtig angegangen wird, wenn nicht mittelständische und kleine Züchtungsunternehmen ausgeschlossen werden beispielsweise, wenn das Ganze nicht eingesetzt wird, um noch mehr Ertrag herauszuholen, sondern vielleicht auch einfach die Pflanzen, die Kulturen fitter zu machen für den Klimawandel, für Anfälligkeiten gegenüber Pathogenen und da können wir, glaube ich, also viel ressourcenschonender noch werden, viel effizienter werden. Und wir müssen natürlich auch diese ganzen Methodiken irgendwie in die südliche Welt bringen. Also und dass wir anfangen, dass die Länder sich dort selbst helfen können und dass die sich etwas aus unserer Abhängigkeit quasi befreien können.
Das ist ein riesiges Thema. Wir forcieren das ja als FDP sehr, sehr stark, genau aus dem Grund, den du gesagt hast. Aber es zu forcieren ist ja nicht einfach, denn wir sind ja in einer Situation in der Landwirtschaft, wir haben es am Anfang erläutert, wo nur noch sehr wenige Leute wissen, wie die Zusammenhänge sind, wie die Kreisläufe sind, welchen Einfluss auch gerade Sorten haben auf den Ertrag und welches Potenzial auch da drin steckt. Das mag für manche klein klingen, so wenn man es einfach sagt, wir nehmen eine neue Sorte und sparen dadurch Pflanzenschutzmittel ein. Offensichtlich zu klein, um sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen. Das Potenzial ist gigantisch an der Stelle, weil es einfach eine Technologie ist, die, wie du richtig sagst, schnell zur Verfügung stünde, Sorten schnell verfügbar machen würde und tatsächlich, wenn man es so angeht, wie die Nachfrage in Zukunft sein wird, aufgrund der Klimaveränderung, dass einfach Resilienz ist, aber auch aufgrund der Vorschriften, die wir auch in Europa und in Deutschland haben und die jetzt auch aktuell noch auf die Landwirte zukommen, die alle in die Wege geleitet sind mit dem Green Deal auf EU-Ebene und dem Fit for 55 Package, was da auf die Landwirte auch noch zukommt an Herausforderungen, die zu meistern sind, an Einsparpotenzial bei Pflanzenschutz, was gehoben werden muss. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite die Herausforderung, dass Welternährung und dass Ernährung Produktion auch eine Rolle spielt, weil das natürlich Einfluss hat auf die Preisentwicklung. Bei uns an der Ladenkasse, aber weltweit auch für Länder, entscheidet das dann einfach über Hunger oder Sattsein. Und das zusammenzubringen geht am Ende nur mit Sorten. Deshalb brauchen wir sie. Mhm. Ne? Und ich empfinde das in der Debatte aber als sehr schwierig. Heute würde keiner mehr in Frage stellen, dass neue Züchtungsmethoden wie die Genschere, CRISPR-Cas, die ja angewendet wird in der Medizin, überflüssig wäre in der Medizin. Wir hätten keine Impfstoffe, wir hätten den BioNTech-Impfstoff nicht ohne diese Genscheren, die sind ein Segen, sind eine ganz neue Technologie. Und trotzdem wird in der Landwirtschaft dann oft das Natürliche noch so nach vorne gezogen. Und da spielst du ja eine Rolle mit deiner Öffentlichkeitsarbeit, die du machst. Das ist auch ein Thema, was du thematisierst in deinen Beiträgen. Hm. Wie ist die Reaktion bei dem Thema? Glaubst du, dass die Verbraucherseite, die Verbraucher, die dir folgen, wirklich auch schon verstanden haben, welches Potenzial da drin steckt? Oder wie können wir es vielleicht auch noch besser kommunizieren?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Zunächst einmal ist das große Problem ja eigentlich, dass das ein sehr komplexes Thema ist, wo man auch biologisch viele Abläufe vorher schon verstehen muss, um zu verstehen, wie CRISPR-Cas oder eben die Genschere funktioniert. Das heißt, man muss sich auch auseinandersetzen mit DNA und so weiter. Wie funktioniert das alles? Und das, ja, da haben wir einfach noch sehr viele Defizite. Da müssen wir natürlich ganz viel Aufklärungsarbeit im Vorhinein erstmal noch leisten. Ja, und das macht natürlich auch, also was sehr viel ausmacht, ist das Wording. Also das Wort Gentechnik allein ist ja schon sehr verbrannt. Und wenn wir zum Beispiel von neuen Züchtungsmethoden sprechen, dann ist in dem Wort neu ja auch schon erstmal so ein bisschen die Assoziation zur Zukunft. Und ist das zukunftsträchtig und ist das nachhaltig? Und wenn man das Ganze von dieser Seite angeht, stößt man da, glaube ich, auf sehr viel Verständnis und auf sehr viel Rückhalt auch. Und ich würde sagen, dass da viele dann schon bereit zu wären, auch dieses Label ohne Gentechnik quasi aufzugeben und zu sagen, okay, vielleicht ist das auch gar nicht gefährlich für mich selbst als Konsument, ne? Also das ist ja dann auch immer diese große Frage die große Sorge der Verbraucherschaft, ne? Was passiert mit meinem eigenen Erbgut, wenn ich jetzt gentechnisch veränderte Pflanzen esse? Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also natürlich sind überall Gene drin und ob die jetzt durch eine Mutation entstehen oder neu entstehen oder sich zusammensetzen oder durch die Gentechnik, spielt im Endeffekt keine Rolle.
Das hast du schön zusammengefasst. Ich glaube, eine andere Sache, also meine Herangehensweise ist immer so ein bisschen über die Chancen zu reden, die in den Produkten liegen, in der Sorte selbst. Man kann sich ja nur mal vorstellen, wenn wir jetzt einen Weizen hätten mit Knöllchenbakterien an den Wurzeln, dann wäre der Weizen nämlich dazu in der Lage, Luftstickstoff zu synthetisieren und einfach ohne Dünger auszukommen, ohne Dünger. Ist ja auch ein großes Thema. Wir haben ja auch jetzt eine Knappheit aufgrund der Energiesituation an Düngemitteln, die die Landwirtschaft direkt betreffen wird, auch bei uns. Und wo wir in der Vergangenheit zu viel diskutiert haben über, wie kann man weniger düngen, müssen wir jetzt, glaube ich, mehr darüber reden, wie kriegen wir die Nährstoffe an die Pflanze. Und das wäre ja eine Möglichkeit, über das Produkt zu reden und dann die Frage zu stellen, wie kommt man denn dahin? Geht das überhaupt? Oder bei den Schweinen gibt es ein afrikanisches Warzenschwein, das ist natürlich immun gegen die afrikanische Schweinepest.
Auch das, ja.
Das gibt es, aber das afrikanische Warzenschwein und unser Hausschwein, die verstehen sich nicht gut miteinander und die zeugen auf natürliche Art und Weise keine Nachkommen.
Ja, ja.
Aber es wäre ja mit Genscheren tatsächlich möglich, aus einem Schwein in ein anderes Schwein tatsächlich genau diese Erbsequenz zu übertragen, ja, sodass unsere Hausschweinebestände vielleicht auch, wenn man es dominant hätte, in Zukunft natürlich immun wären gegen die afrikanische Schweinepest. Das wäre ein Segen. Bestände müssten nicht mehr gekeult werden, wenn die afrikanische Schweinepest ausbricht. Und das sind einfach hier direkte Beispiele, die zeigen, welches Potenzial darin liegt. Und das sind auch zwei Beispiele, an denen man, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte auslösen kann.
Extrem.
Wo wollen wir es denn eigentlich? Wäre es für die Pflanze vielleicht in Ordnung, aber bei den Tieren sagen vielleicht, das ist so die Erfahrung, die ich habe, ist der Reflex bei den Menschen eher so, da lieber nicht.
Ja,
was ich verstehen kann. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Debatte, die wir in der Gesellschaft führen müssen und die wir auch mit einer aufgeklärten Bevölkerung führen müssen, die sich einfach damit auseinandersetzen, wie so Prozesse entstehen. Und damit sich Leute damit auseinandersetzen, muss es Menschen geben, die auch öffentlich drüber reden.
Ja, genau, so ist es.
Das, und ist, da schließt sich der Kreis.
Das ist unser Auftrag.
Genau.
Ja, dann hoffen wir mal, dass viele Leute diesen Podcast hören.
Das wäre ein Anfang.
Ja? Informieren.
Ja. Aber mich würde mal interessieren, jetzt habe ich den Kreis geschlossen, irgendwie das Thema abgewürgt, aber egal, machen wir mal weiter. Du hast gesagt, du willst danach wirklich noch promovieren. Und was treibt dich denn dazu an? Das ist tatsächlich auch so ein Zukunftsthema. Wo steht die Landwirtschaft irgendwann? Oder was ist dein Traum von der Landwirtschaft der Zukunft? Und was willst du dazu beitragen?
Also tatsächlich arbeite ich gerne wissenschaftlich. Also habe ich schon schnell auch bei der Bachelorarbeit oder auch bei anderen wissenschaftlichen Arbeiten während des Studiums gemerkt. Und ich möchte so ein bisschen was bewegen. Und ich glaube, dass eine Promotion, jetzt egal in welchem Bereich, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, welches Thema es dann wird, das Ganze nochmal vertiefen und auffrischen wird. Und ich arbeite mich sehr, sehr gerne auch vertieft in Themen rein, obwohl ich natürlich auf meinem Kanal auch sehr breit Themen anspreche, also aus der Tierhaltung, aus dem Pflanzenbereich, aus der Technik. Aber ich fuchse mich auch gerne in Sachen rein und deswegen, ja, stand dann irgendwann die Promotion auf meiner To-Do-List, auf meiner Bucket-List.
Ja, ist ja kein kleines Ziel, das ist, nee, ist ja schon groß. Und weil es so viele Aufgaben gibt, also wir haben hier eine wahnsinnig diverse Landwirtschaft, ne? Und man kann sich ja heute da als Absolvent fast überall in jedem Bereich verwirklichen, weil auch da der Fachkräftemangel ja überall allgegenwärtig ist. Also man muss keinen eigenen Betrieb haben, das wissen ja viele nicht, um Landwirt zu sein oder auch um Landwirtschaft zu studieren. Ganz viele Studenten haben wahrscheinlich heute gar keinen eigenen Betrieb mehr. Wie ist denn da die Verteilung heute?
Ganz unterschiedlich. Also in Bonn war es tatsächlich so, ich würde mal so schätzen, 10-15% hatten vielleicht noch einen elterlichen Betrieb zu Hause, den sie auch übernehmen wollten. Das sieht in Soest schon wieder ganz anders aus. Da braucht man auch ein Praktikum beziehungsweise eine Ausbildung vorweg, um überhaupt dort anfangen zu können. Und ich würde schätzen, da waren es vielleicht schon 60%, die einen Betrieb zu Hause hatten. Aber natürlich, also ich habe ja auch diesen Weg eingeschlagen ohne den elterlichen Betrieb und das ist vielleicht auch erstmal untypisch und diese Fragen kommen auch oft aus meiner Community. Ich habe so viel Interesse daran, aber ich habe keinen Betrieb zu Hause. Wie sieht das denn aus? Kann ich das dann überhaupt studieren? Natürlich, sage ich dann. Also ich versuche auch die Leute dazu zu ermutigen, weil wir brauchen diese Leute, die so ein bisschen auch einen anderen Blickwinkel auf die Dinge haben, vielleicht nicht ganz diese Betriebsblindheit haben. Natürlich bringen diese Leute auch sehr viel Erfahrung mit, was ganz wertvoll ist. Aber damit dieser Austausch entstehen kann und das nicht so eine Bubble bleibt, sag ich mal, und die Kommunikation nach außen hin auch funktioniert, sehe ich das als sehr, sehr wichtig an, dass auch Leute das studieren, die vielleicht nicht aus dem Bereich kommen, aber dann hoffentlich auch viele praktische Erfahrungen während des Studiums sammeln.
Ja, weil es ist ja ein mega Around-Studium.
Genau.
Man kann damit alles werden. Politiker.
Genau.
Man kann aber auch in Technikunternehmen arbeiten. Wir haben ja die modernste Landtechnikbranche überhaupt in Deutschland.
Ja.
Das ist das, was hier schon an Innovationen auch in die Welt gegangen ist und einfach auch Agrarproduktion weltweit weitergebracht hat, gerade im Bereich Anbaugeräte und so. Das weiß man ja gar nicht, wenn man es mal irgendwo erzählt bekommen hat in einem Podcast. Aber du hast eben die kleinen, mittleren Saatgutunternehmen angesprochen, aber auch so ganz praktisch Dinge wie Besamungsstationen, ja, ne? Was aber ja auch ein Megafeld für sich ist. Mhm. Also das ist total vielfältig, der Beruf. Das war jetzt der Werbeblock für Landwirtschaft, zu studieren oder zu
total
lernen.
Also ich habe das Studium und die Studienzeit auch total geliebt, weil ich einfach mich dafür, also auch für diese, wie du schon sagtest, diese Facettenreichheit so fasziniere und begeistere, ne? Und
Und man kommt am Ende aber auch nicht ohne Steuerrecht und Betriebswirtschaftslehre aus. Das wollen wir nicht verschweigen an der Stelle.
Ja, musste ich mich auch ein bisschen durchkämpfen. Habe ich auch gerne mal etwas auf die lange Bahn geschoben.
Aber deshalb, also worauf ich hinaus wollte, ist, weil so große Herausforderungen vor dieser Welt liegen und vor Europa liegen und auch vor unserem Land liegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, auch so ein bisschen zu werben für diese Basics, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so wichtig waren.
Ja.
Produktion von Nahrungsmitteln, Produktion von Energie, da wird die Landwirtschaft auch eine größere Rolle spielen müssen in der Zukunft, als das in der Vergangenheit noch war. Alles wird auf dem gleichen Grund und Boden miteinander auch in einer friedlichen Koexistenz leben müssen. Ne? Also das ist nicht nur das Solarfeld, was ich jetzt anspreche, das ist aber auch wirklich die Biomasse, die zum Teil dann auch für die Biogasanlagen verwendet wird, ja auch heute schon, die Nahrungsmittel, die tatsächlich auch gebraucht werden, aber auch Tierfutter, weil es dazugehört, dass man auch eine Tierproduktion hat, um eine Kreislaufwirtschaft sicherzustellen. Wir haben ja in Deutschland nicht zu viel Tiere, wir haben aber regional Verteilungsprobleme, was die Gülle angeht. Und da brauchen wir wieder Innovationen. Ne?
Ja, das Ganze transportwürdig machen und dorthin bringen, wo es eben benötigt wird. Ja.
Transportwürdig heißt an der Stelle, da ist halt sehr, sehr viel Wasser drin.
Genau.
Wir transportieren über 90% Wasser durch die Gegend und das ist halt sehr, sehr teuer.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn die Treibstoffkosten so hoch sind. Und da muss man halt kreativ werden, innovativ werden. Was kann man denn daraus machen? Was kann man mit der Wärme machen, wenn man zum Beispiel die Gülle trocknet und dann festes Substrat durch die Gegend fährt und damit natürlich dann auch Nährstoffe viel besser und effizienter einsetzen kann und verteilen kann? Wie kann man vielleicht Nährstoffe auch noch wieder in ihren Urzustand bringen aus tierischen Exkrementen und kann damit noch gezielter Pflanzen ernähren? Das sind ja alles Themen, mit denen sich die Wissenschaft lange beschäftigt und für die es auch schon Lösungen gibt zum Teil. Und das wird ja immer wichtiger in Zukunft. Also kurzum, der Beruf des Landwirts ist nichts Einfaches, das ist auch nichts, was jeder kann, sondern es ist wirklich eine Profession für sich. Und weil es nur noch so wenige gibt, die das machen, wäre es schön, wenn es in Zukunft noch mal ein paar mehr wären, die einfach mitmachen, weil wir auch eine Alterspyramide in der Landwirtschaft haben.
Total.
Die auf so einen kleinen Fachkräftemangel heute schon hinweist.
Ja, extrem.
Irgendjemand muss auch in Zukunft die Arbeit noch machen.
Das stimmt.
Aber was wünschst du dir oder was glaubst du, ist relevant dafür, dass das auch in Zukunft erfolgreich sein kann?
Auf jeden Fall die Bildung, denn ich glaube, dass wenn Kinder schon früh erfahren, woher unsere Lebensmittel stammen, wie das Ganze zusammenhängt, wie du auch schon sagst, diese Kreisläufe in der Landwirtschaft, dann entwickelt sich schnell ein Verständnis, aber auch eine Begeisterung dafür. Und ich glaube, viele lassen oder sind schnell begeistert von der Arbeit, von dieser vielfältigen Arbeit, die so viel auch mit der Natur, also mit und in der Natur zu tun hat. Und dann wird es, glaube ich, auch viel mehr Leute geben, die sich für diesen Weg entscheiden würden, was ich mir sehr wünschen würde. Und deswegen hoffe ich, dass wir in Zukunft diese Thematik Ernährung und Landwirtschaft, dass wir die noch viel früher irgendwie bei unseren Kindern ansetzen können, dass wir das im Kindergarten oder in der Grundschule schon thematisieren, dass wir vielleicht auch mal rausfahren aufs Land und uns das alles anschauen, wie das funktioniert und mal mit anfassen. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
Es ist eigentlich komisch, dass es Kindergarten heißt, aber dass die oft gar keinen Garten haben.
Ja, das stimmt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und im Englischen heißt es auch Kindergarten.
Ja, aber das ist ja, das ist ja genau das Thema. Wie macht man das greifbar? Und Landwirtschaft verändert sich ja auch. Da braucht man sich ja nichts vorzumachen. Die Betriebe in Zukunft werden wieder anders aussehen wie die heute, genauso wie die heute anders aussehen als vor 20 Jahren. Das ist ja völlig normal. Da ist ein ständiger Entwicklungsprozess drin. Im Moment entwickeln sich auch ganz viele neue Dinge in der Landwirtschaft, aus der Landwirtschaft heraus. Ne? Wenn man mal an das ganze Feld denkt, was im Prinzip auch vor uns liegt als Aufgabe, Carbon Farming, viel stärker zu werden in Nachhaltigkeitsprozessen, Aquakulturen, die ja auch entstehen, die undenkbar waren. In der Vergangenheit hätte ich nie gedacht, dass es sowas gibt. Oder auch einfach in der Stadt Landwirtschaft zu betreiben. Es wird gerade auch an vielen Stellen ausprobiert und es wird auch ausprobiert, das tatsächlich so zu machen, dass man davon leben kann. Also es sind auch, wenn man in der Welt unterwegs ist, echt spannende Projekte, die ein bisschen darauf hindeuten, dass wir gerade über ein wirkliches Zukunftsthema reden.
Ja.
Total. Hast du noch irgendwelche spannende Projekte so im Kopf, die dir gerade einfallen?
Vertical Farming zum Beispiel.
Ja.
Auch was, wo man sich mit befassen muss. Hatte ich letzte, als ich auch hier im Bundestag war, ein sehr spannendes Gespräch drüber. Und da ist natürlich auch wieder die Thematik, wie kriegt man auch die Nährstoffe dann in solche mehrstöckigen Etagen an Pflanzenbau, ne? Und wie kommen wir ohne die Mutter Erde quasi zurecht? Irgendwo rauf müssen die Pflanzen ja auch wachsen, ne? Also es ist ein spannendes Thema, aber ich bin da auch offen für jegliche Richtung. Und wenn es funktioniert und wir damit auch wieder Kreisläufe schließen können, das ist ja die Grundvoraussetzung, dann bin ich da absolut offen für. Spannend.
Und es ist ja im Moment auch so ein bisschen, dadurch, dass alles so teuer wird, ist meine Beobachtung, nun mag die sich nicht mit im urbanen Umfeld decken, weil ich komme ja auch vom Land, aber dass viele Leute wieder versuchen, auch selbst das anzubauen. Auf dem Balkon, im Garten, wo in der Vergangenheit vielleicht Wiese war, werden nochmal ein paar Kartoffeln gepflanzt und so. Das ist ja ein Anfang auch für diese Verständnisfrage, die wir am Anfang aufgeworfen haben, nochmal ein bisschen größer zu machen. Und es ist vielleicht aber auch ein Auftrag, nochmal auch stärker darauf hinzuweisen. Oder ein Auftrag ist vielleicht falsch gesagt, aber es ist ja auch eine Erfahrung, die die Leute machen, die vielleicht nachher zu der Erkenntnis führt, dass es wirklich nicht immer alles gleich einfach ist.
Ne? Ja, das ist total lustiges Beispiel aus meiner Studenten-WG dazu. Wir hatten so ein paar Mais- und Getreidepflanzen, einfach nur um unsere Fensterbänke zu zieren. Und innerhalb wenigster Tage war das komplett aufgefressen. Der Mais von, ich glaube, Blattläusen und Frittfliege und das Getreide vom Getreidehähnchen. Und dann dachten wir auch so, wow, das wäre jetzt mal ein gutes Beispiel für die urbane Bevölkerung gewesen, um zu zeigen, wie wichtig Pflanzenschutzmaßnahmen jetzt nicht unbedingt chemisch, aber auch im Ackerbau generell sind und wie schnell das gehen kann.
Das in der Agrarstudenten-Community.
Ja, wirklich. Haben wir auch.
Ich bin ja froh, dass sie nicht vertrocknet sind.
Ja. Die haben dann ab und zu mal einen Schluck Bier bekommen. Nein.
Es ist nährstoffreich.
Genau.
Es war der geschlossene Nährstoffkreislauf.
Genau.
Ja, also es gibt viel zu tun.
Ja.
Und ich glaube auch, wir sind weit. Wir haben ja ein cooles Ausbildungssystem, ein duales Ausbildungssystem in Deutschland in der Landwirtschaft. Wir haben tolle Hochschulen, Fachhochschulen. Wir haben aber auch Meistergänge, die in den Ländern angeboten werden, die wirkliche Profis auch aus Landwirten machen. Und viele Länder kommen zu uns, also das erlebe ich jetzt auf parlamentarischer Seite, und fragen mal nach, wie macht ihr das eigentlich? Warum seid ihr da auch so gut geworden in manchen Bereichen? Und das ist ja so ein bisschen auch der Hinweis darauf, dass wir das schon auch weitermachen sollten, ja, in der Art und Weise und Vorbild und Taktgeber sein müssen. Das ist auf jeden Fall ein großer Auftrag, den ich an der Stelle auch sehe, dass wir das politisch auch in der Art und Weise weiter forcieren, wie wir das auch in der Vergangenheit schon getan haben. Denn ohne einen satten Bauch lernt es sich schlecht, und ohne und wenn man sich sorgen muss darum, ob der Kühlschrank gefüllt ist, ob man morgens was für die Kinder zum Essen hat, dann ist es auch sehr, sehr schwierig, leistungsfähig zu sein, ne, und sein Lebensglück zu finden und seinen Weg zu gehen und viele, viele Dinge mehr, die mit Erfüllung und Leben einfach zu tun haben. Also es ist halt so selbstverständlich geworden bei uns in der Vergangenheit, dass wir alle immer genug haben, dass es ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, welcher Wert dahinter steckt und wie wichtig auch die Leute sind, die sich damit jeden Tag auseinandersetzen. Deshalb großen Respekt für das, was du da aufgezogen hast und deinen Beitrag dazu. Also ich finde das wirklich großartig.
Ja, vielen Dank. Es ist einfach eine Passion, und es hat sich dann irgendwie so entwickelt, aber es macht einfach Spaß, und deswegen, ja, es ist zwar trotzdem ein Job, aber es
haben es dir denn auch viele nachgemacht? Das ist vielleicht eigentlich noch eine gute Frage zum vorletzte Frage, weil die letzte Frage ist eine andere immer.
Okay. Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt inzwischen relativ viele LandwirtschaftsinfluencerInnen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das dadurch gekommen ist, dass die sich ein Beispiel an mir genommen haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen individuell seinen eigenen Stil, und das finde ich auch gut. Das ist schön. Sollte beibehalten bleiben.
Aber es ist ja grundsätzlich immer spannend, wenn Leute aus ihrem eigenen Leben berichten.
Ja.
Ja, vielen Dank. Und die letzte Frage, die kommt jetzt.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, die heißt nämlich, was hörst du denn für Musik?
Oh, was ich für Musik höre? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Lustigerweise wurde ich das letztens im Radio auch gefragt. Was ich mega gerne höre, ist Märsche, weil ich auf Schützenfest immer gehe. Und habe ich letztens auch im Radio gesagt, mein Lieblingslied ist Böhmischer Traum.
Ist neu hier. Super. Ich danke dir für das. Ja, ein bisschen ernste, ein bisschen lustige und auch hoffentlich für Sie und für euch ein bisschen informative Gespräch.
Ja, ich danke dir auch. Hat viel Spaß gemacht.